Das heißt, ich kreuze altetablierte Finanzmarktkonstrukte mit modernen und verrückten Kryptowährungen und das jetzt eben Stand heute auch mit BaFin-Stempel. Das ist wirklich bahnbrechend.
Wie tickt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach. Wir, das sind Frauke und Andreas.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung, Blockchain oder auch bei der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
Unser heutiger Gast ist Philipp Sandner. Philipp, du bist Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers, das es seit Februar 2017 gibt. Und ich stelle dich jetzt noch ein bisschen vor. Wenn ich was falsch sage, kannst du gerne protestieren. Du hast, so wie ich das recherchiert habe, BWL mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik studiert. Du hast deinen Doktor gemacht. Du hast eine Unternehmensberatung mitgegründet, die auf den Technologietransfer spezialisiert war und bist dann irgendwann als Professor an die Frankfurt School of Finance and Management gewechselt, wo dann heraus das Blockchain Center entstanden ist. Und du gehörst heute zu den Gesichtern Deutschlands, wenn es um Blockchain geht, um Kryptowährungen. Das war jetzt eine lange Einführung, die mich aber auch zu meiner ersten Frage führt. Wann bist du denn das erste Mal über den Begriff Blockchain gestolpert?
Also der Begriff Blockchain ist natürlich so eine Art Worthülse fast schon. Also es ist ein relativ breiter Begriff, so wie das Wort Datenbank. Und eigentlich bin ich es erstmal drüber gestolpert, als man sich dann damals mit dem Thema Bitcoin beschäftigt hatte. Also ich bin 2013 auf den Bitcoin gestoßen. Damals war das ja so ein erster kleiner Hype. Da ging der Preis über 1000 US-Dollar. Dann war das in allen Medien und ich hatte damals immer so Tech-Blogs gelesen.
In welcher Zeit reden wir jetzt? Wann war das?
2013 war das, ja.
Doch sehr früh schon.
Also Ende 2013, ja. Also damals war der Preis immerhin schon mal bei 1000 US-Dollar. Heute ist er ja bei um die 12.000 US-Dollar. Aber damals war das tatsächlich auch schon so ein erster kleiner Hype.
Und was hat dich an dem Thema fasziniert?
Naja, also wenn man das Thema Bitcoin damals verfolgt hatte, war das schon damals eigentlich inhaltlich jetzt nicht so viel anders als heute. Also die Leute hatten davon gesprochen, dass es eine außergewöhnlich faszinierende Technologie ist, dass die Technologie auch die Möglichkeit vorsehe, im Finanzsektor relativ viel Trubel anzurichten. Und wenn man das damalige Bitcoin White Paper, was ich auch immer noch toll lesen lässt, mal durchliest, dann war ich damals wirklich begeistert von der Technologie, weil es einfach wirklich brillant geschrieben ist, brillant konzipiert ist und schon damals sich abzeichnete, dass eben der Werteverkehr als solcher digital revolutioniert werden könnte.
Was sagst du zu Leuten, die sagen, nie und nimmer wird in Deutschland zum Beispiel ein Notariat oder ein Grundstücksregister mit der Blockchain geführt werden?
Das ist natürlich Unsinn. Also es wird früher oder später alles digitalisiert werden, was man eben so an Verwaltungsapparaten und Prozessen hat. Die CDU hat ja jetzt vor kurzem ein Eckpunktepapier vorgestellt, wie man das Thema Blockchain hier im Land verankern könnte. Und dort zum Beispiel werden insbesondere die Notare vorgesehen als Instanz, die mit der Blockchain interagieren. Das heißt, ich habe die Blockchain als Technologie und ich brauche ja Leute, die mit der Technologie interagieren. Das muss jetzt nicht ich als Mensch selber sein, sondern in dem Papier da von der CDU sind es für bestimmte Transaktionen die Notare als Organ des Staates, die quasi zwischengeschaltet werden zwischen mir als Mensch und auf der anderen Seite die Technologie.
Wenn du sagst, Papier von der CDU, du berätst die Bundesregierung ja auch meines Wissens oder bist in dieser Blockchain-Kommission, was es da gibt, auch mit vertreten. Hast du an diesem Papier auch mitgearbeitet?
Leider nein. Also ich hätte gerne, das ist wirklich ein tolles Dokument geworden. Also ganz genau bin ich in dem Fintech-Rat von dem Bundesfinanzministerium. Den gibt es jetzt so seit 2,5 Jahren und da geht es sehr viel um Fintech, historisch gesehen, aber jetzt eben zunehmend um Blockchain, weil letztendlich Blockchain als Technologie vor allem im Finanzmarkt für sehr viel Veränderung sorgen wird. Und dementsprechend ist Blockchain, wenn man es jetzt aus der Brille sieht, eigentlich so eine Art Fintech, also eine Financial Technology wie im Bilderbuch. Also früher oder später wird jede Aktie auf Blockchain-Basis laufen, der Euro wird auf Blockchain-Basis laufen, haben wir schon gesagt, Meldewesen, Immobilien und dergleichen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass viele Dinge dieser Art, die letztendlich Wert verkörpern, auf Blockchain-Basis laufen werden.
Kommen wir nochmal kurz zurück zu der Schule, Blockchain Center. Was für Leute kommen zu euch, das zu studieren? Sind das alles Bitcoin-Begeisterte, Jünger und stellen fest, mit Datenbank habe ich es nicht so, sind das wirklich Mathematiker, Informatiker oder ähnliches?
Also ich bin ja nur der Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers. Im Hintergrund ist die Frankfurt School. Das ist eine Wirtschaftsuniversität, die es jetzt schon jahrzehntelang gibt. Und wir waren vor Jahren schon immer wirklich die Instanz, um zum Beispiel Bankkaufleute auszubilden. Also wirklich in ganz Deutschland. Daraus ist die Frankfurt School als Wirtschaftsuniversität hervorgegangen. Und wir beschäftigen uns natürlich auch im Sinne der Lehre auch mit anderen Themen. Also klassischer Kapitalmarkt, jetzt aber zunehmend auch künstliche Intelligenz. Das Thema Nachhaltigkeit und Finanzwesen ist groß im Kommen. Und ein Bereich, der halt jetzt auch zunehmend wichtig ist, ist der Blockchain-Bereich. Und die Leute, die da zu uns kommen, das ist eigentlich wirklich ganz bunt gemischt. Also tendenziell sind es Leute, die einen Finanzhintergrund haben, sich für den Bereich Finanzen interessieren. Das sind oftmals BWLer vom Hintergrund, oftmals aber auch Wirtschaftsinformatiker. Ich glaube, die extremen IT-Nerds, die landen eher nicht bei uns, weil da fehlt uns so ein bisschen der Footprint. Wir haben keine Informatikfakultät, nur Wirtschaftsinformatik. Ich glaube, die extremen IT-Geeks, die würden eher zum Beispiel an die TU Darmstadt oder an die TU München gehen.
Was lernt man denn bei euch? Also jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt den Blockchain zu programmieren oder sie anzuwenden? Oder?
Also das ganze Thema Blockchain hat eigentlich aus meiner Sicht verschiedene Ebenen. Also ganz oben, ganz abstrakt kann man sagen, die Blockchain ist tauglich, um alle Arten von Wert digital zu verwalten und zu transportieren. Eine Ebene drunter, das ist so die Ebene, auf der ich mich oftmals befinde, sagt man, dass es eine sogenannte Registertechnologie ist. Also eine Technologie zum Verwalten von Registern plus, wenn mal ein Euro zum Beispiel in dem Register gespeichert ist, habe ich die Möglichkeit, diesen Register auch zu programmieren. Dann bin ich bei programmierbarem Geld. Programmierbares Geld kennt man, das heißt in unserer Welt zum Beispiel Treuhandkonto oder Mietkautionskonto oder ähnliches. Das war jetzt die zweite Ebene. Die dritte Ebene ist quasi noch eins tiefer. Das ist, wird dann schon sehr technisch. Da geht es um die Blöcke, die Hash-Funktionen und so weiter. Und noch eine Ebene tiefer ist die Kryptographie und dann auch die Mathematik. Und das, was wir machen, ist letztendlich die oberen 2,5 Ebenen, sage ich mal. Das heißt, unten die Mathematik und die Kryptographie, das machen wir nicht. Aber das, was ich sagen möchte, ist, dass wir schon relativ technisch sind. Wir haben auch zahlreiche Projekte, wo wir schon auch programmiert haben. Aber gleichzeitig sind wir jetzt keine Physiker oder Mathematiker.
Seid ihr die einzige Uni in Deutschland, die Blockchain langsam aber sicher einbettet in den Studienalltag?
Also ich glaube, da gibt es schon auch noch andere Hochschulen, die sich mit dem Thema zunehmend beschäftigen. Also der ganze Bereich Blockchain ist ja unheimlich im Aufwind. Das betrifft Konzerne, Startups, betrifft auch den Staat und betrifft natürlich auch Universitäten. Also auch die TU München macht ein bisschen was, die TU Darmstadt ist sehr stark, die Hochschule Mittweida da zum Beispiel ist sehr stark. Wir sind, glaube ich, relativ prominent. Das heißt, es tut sich zunehmend mehr mit dem Blockchain Center, was jetzt Stand heute knapp 15 Mitarbeiter hat, ist es aber schon so, dass wir, glaube ich, dem Thema Blockchain sehr viel Bedeutung beimessen und sicherlich auch mehr als andere Hochschulen.
Kommen wir zum Thema Bedeutung, passt das ja ganz gut, glaube ich, dass vor kurzem die ITSA in Deutschland den Sitz, du bist der Präsident.
Vielleicht einmal aussprechen, damit alle hören. Genau, International Token Standardization Association, kurz ITSA.
ITSA, dann schreiben wir es nochmal an. Aber ITSA, und du bist der Präsident, wie ist es dazu gekommen? Offenbar ist Deutschland dann doch ein guter Standort.
Genau, also ITSA ist ein Non-Profit-Verein mit tatsächlich einem sperrigen englischen Namen, hat aber auch das Ziel, eben international zu sein. Deswegen konnten wir jetzt da keinen deutschen Namen verwenden. Der Hintergrund ist folgender. Alles hat angefangen mit dem Bitcoin vor ungefähr 10 Jahren. Dann kamen weitere Kryptowährungen hinzu, Ethereum, Ripple, Litecoin und so weiter. Dann kam die gesamte ICO-Welle und jetzt kann man Stand heute ungefähr 2100 Kryptowährungen zählen. Wobei man natürlich hier hervorheben muss, dass eigentlich vor allem die Top 20, Top 30, Top 40 eine gewisse Relevanz haben. Das heißt, die Positionen 100 bis 2000 sind Stand heute noch nicht so relevant. Aber trotzdem entsteht da ein riesengroßes Ökosystem. Das wächst auch. Die Leute fangen an, nicht nur verrückte Unternehmen als Startups auf Blockchain-Basis zu programmieren, sondern es gibt jetzt auch viele Projekte, wo der US-Dollar, der Franken, der Euro, auch Gold und Immobilien und so weiter alles auf Blockchain-Basis notiert werden. Das heißt, das gesamte Universum fächert sich so langsam aus. Und jetzt ist eben die Idee von der ITSA, dass wir dort in dieses sich entstehende Universum wieder Ordnung reinbringen, indem wir Standards anbieten, Klassifikationen anbieten und ähnliches, um sagen zu können, was davon sind jetzt eigentlich Kryptowährungen für den Zahlungsverkehr, was davon sind Kryptowährungen für besondere Startup-Geschäftsmodelle und. Das ist, kann man vergleichen wie mit einer Industrieklassifikation. Ja. Siemens ist ein Konglomerat, Evonik macht Chemie, Commerzbank ist eine Bank. Das sind so klassische Industrien, Bank, Chemie und so weiter. Und genau diese Industrien gibt es eben in diesem gesamten Blockchain-Universum so eben noch nicht in einer sauberen, strukturierten Weise. Und das ist ein Ziel der ITSA, eben hier Standards bereitzustellen, um da wieder Ordnung in den Markt reinzubringen. Das ist deswegen so wichtig, weil eben zunehmend immer noch mehr Kryptowährungen oder eben Kryptoassets entstehen. Es gibt Leute, die sprechen wirklich von Millions of Coins, also Millionen von Kryptowährungen, die früher oder später entstehen könnten, muss man im Konjunktiv halten.
Ihr wollt dann ein Art System reinbringen, also es gab mal eine Zeit lang Utility-Tokens und dann die ICOs und was nicht alles, ein Riesenwirrwarr an Bezeichnungen, an Abkürzungen. Da gibt es jetzt mal ein bisschen, hat sich ja was rauskristallisiert, zum Beispiel bei uns ist jetzt relativ bekannt, die wollen das STO, ne, mit dem ersten auch quasi, was in Deutschland erlaubterweise passiert ist. Vielleicht fangen wir auch nochmal von vorne an. Gibt es einen Unterschied zwischen Kryptowährung und Token, der Bezeichnung an sich erstmal? Wollen wir die sortieren, aber ist das alles dasselbe? Ein Coin, Token, Kryptowährung bezeichnet alles dasselbe Produkt?
Das sind genau die Fragen, die wir beantworten möchten. Also meines Erachtens ist es so, dass man Stand heute am besten von dem Token spricht. Also das ist ein relativ abstraktes Wort, auf Deutsch Wertmarke. Das ist letztendlich mal nicht ganz einfach zu erklären. Die beste Analogie ist eigentlich, dass es ein digitales Konstrukt ist, was auf einem Blockchain-System notiert ist. Und in dieses Token kann ich irgendwas reinpacken. Ich kann zum Beispiel in das Token ein Wertpapier reinpacken, dann habe ich ein Security-Token, dann habe ich ein digitales Wertpapier. Ich kann in dieses Token auch einen Euro reinpacken, dann hätte ich den Euro auf Blockchain-Basis. Ich kann in dieses Token auch irgendwie da ein verrücktes Geschäftsmodell reinpacken, dann habe ich ein ICO oder halt ein Startup mit einem bestimmten Ziel. Und dementsprechend ist das Token eigentlich nur eine technische Basis, wo man alles Mögliche reinpacken kann. Und deswegen ist das Wort Token aus meiner Sicht eigentlich auch besser als Coin, weil es halt allgegenwärtig sein wird. Das geht sogar so weit und es ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass das Token als solches die Zukunft sein wird für die gesamte digitale Industrie oder für die digitale Wirtschaft. Und zwar, wenn ich beginne, Rechte in einen Token reinzupacken. Also wenn Sie zum Beispiel heute ein Auto leihen, dann hat dieses Auto auch mehrere Rechte. Es gibt das Eigentumsrecht an dem Auto, es gibt das Mietrecht beim Carsharing, es gibt das Pfandrecht und so weiter. Und so kann man eben verschiedene Rechte in Zukunft in einen Token reinverpacken, digital auf einem Blockchain-System notieren lassen und dann, und jetzt wird es spannend, Gegenstand werden lassen von Investments, Leasing, Carsharing-Geschäftsmodellen, Portfoliobildung und. Das heißt, die Rechte sind und bleiben, wie sie Stand heute auch formiert sind im Gesetz, aber sie werden quasi verpackt in die Tokens. Und maßgeblich hier ist das liechtensteinische Blockchain-Gesetz, was dieses Wort Token sehr schön beschreibt. Und die sprechen, und das ist eigentlich eine perfekte Zusammenfassung, die sprechen von der sogenannten Token-Hülle oder ein Token-Container, also ein technisches Ding. Und da packe ich irgendwelche Rechte rein, Wertpapierrecht, Immobilienrecht und so weiter.
Du hast jetzt ja schon viel angedeutet, was mit Token alles möglich sein wird. Aber lass uns noch mal kurz einen Schritt zurück. Ist euer Ziel dann, eine Art Gütesiegel rauszugeben und ihr bewertet dann jeden Token, jede Kryptowährung, also alles, was da auf den Markt kommt, ungefragt, kann man dann bei euch einen Antrag stellen und man möchte gerne klassifiziert werden, damit da ein Gütesiegel ist und der Verbraucher von mir aus ganz platt gesagt weiß, ist okay, ist das entspricht irgendwelchen Standards oder welches Ziel habt ihr?
Also Ordnung reinzubringen, das ist genau richtig. Man kann bei uns beantragen, klassifiziert zu werden, das ist genau richtig. Allerdings möchten wir uns distanzieren von einem etwaigen Gütesiegel, weil das unheimlich gefährlich ist, mit einem dünnen Budget, wie ein Verein das eben hat, ein Gütesiegel einzuführen in den Markt, weil es halt auch Haftungsrisiken hat und so weiter. Ich glaube, das Qualitätssiegel, wie du es gesagt hast, das würde früher oder später von Ratingagenturen kommen, wie Standard & Poor's und ähnliches. Aber was wir letztendlich anbieten, ist eine Klassifikation von den Hunderten von Kryptowährungen da draußen. Dann, das ist ganz wichtig, einen sogenannten Token-Identifizierungsschlüssel, sodass man Tokens eindeutig identifizieren kann. Das hat wieder dort oben den Hintergrund, dass schon jetzt in dieser frühen Phase hier das Durcheinander ausbricht. Zum Beispiel gibt es das Token BAT, das heißt Basic Attention Token und gleichzeitig Buttcoin. Ja, also quasi zwei Namen, ein Token. Das heißt, wenn ich jetzt dir ein BAT schicke, dann weißt du gar nicht, von was ich rede, weil du weißt jetzt nicht, ob das jetzt das eine oder das andere ist. Das heißt, da entsteht jetzt schon Unordnung, sodass zum Beispiel auch der Staat für den Bereich der Steuererklärung, jetzt wenn ich BAT auf meine Steuererklärung draufschreibe, jetzt auch nicht ganz genau weiß, ist es das eine oder ist es das andere. Deswegen werden zum Beispiel diese Identifizierungsnummern für Tokens schon heute verwendet von einem Startup in München, die eben bei der Steuererklärung für Kryptowährungsbesitzer unterstützen, um die Tokens zu identifizieren, damit die Steuerberechnung einfacher ist.
Eindeutig
das ist es, ja.
Wir hatten ja letztens diese STO, haben wir vorhin kurz angesprochen, Security Token Offering von Bitbond. Es war das erste und bisher einzige Unternehmen, vor allen Dingen in Deutschland, das eine Unternehmensfinanzierung, 100 Millionen ist das Ziel, glaube ich, ne, über die Ausgabe von solchen Tokens starten durfte, so muss man ja sagen, weil die BaFin ja das erlaubt hat. Und das war ja schon sehr erstaunlich für deutsche Verhältnisse, fanden viele, dass das passiert ist. Fandest du das auch als Meilenstein?
Auf alle Fälle. Also das hätte niemand gedacht, dass die BaFin hier der Firma Bitbond das Token quasi erlaubt und genehmigt. Was hier eigentlich passiert, ist schon bahnbrechend. Das heißt, ich nehme ein altes Wertpapierkonstrukt, in dem Fall eine Schuldverschreibung, und lasse diese Schuldverschreibung notieren auf Basis eines Blockchain-Systems, und zwar auf Basis einer Kryptowährung, in dem Fall Stellar. Das heißt, ich kreuze altetablierte Finanzmarktkonstrukte mit modernen und verrückten Kryptowährungen und das jetzt eben Stand heute auch mit BaFin-Stempel. Das ist wirklich bahnbrechend und auch europaweit wirklich ganz vorne führend. Andere Länder wie zum Beispiel Malta oder auch Liechtenstein, die sind natürlich auch aktiv, aber da wird auch sehr viel gequasselt. Da ist man auch sehr laut mit ganz vielen Ankündigungen, und still und heimlich macht die BaFin tatsächlich eben faktisch die Erlaubnis für so einen Security-Token. Also das war wirklich verblüffend. Und es gibt auch andere tolle Projekte bei der Commerzbank zum Beispiel, der Euro auf Blockchain-Basis. Im September wird die Bundesregierung die Blockchain-Strategie veröffentlichen. Da warte ich auch selber drauf, bis Angela Merkel das Wort Blockchain mal in den Mund nimmt.
Im Koalitionsvertrag stand es ja.
Ja, also ja, da tut total, sich sehr viel.
Total interessant. Man ist erstaunt und stellt dann vielleicht auch fest, dass das unter Umständen auch ein Vorteil von Deutschland sein kann. Wir sind sicher reguliert, aber ist es vielleicht nicht so, dass man gerade dann, wenn man reguliert ist und die Erlaubnis bekommt, dann kann man sich sicher sein, dass man richtig liegt als Unternehmen und nicht im Nachhinein noch vom Staat oder irgendjemand angekreidet werden kann?
Also für das Vorgehen. Absolut. Es gibt viele Leute auch aus der Kryptowährungswelt, die tatsächlich nach Regulierung rufen, weil die Regulierung nicht nur ein Qualitätssiegel ist, wenn sie denn dann erfolgt, sondern eben auch eine Standardsetzung, auf Basis derer ich dann tatsächlich auch im Sinne der Skalierung relativ groß und breit aktiv werden kann. Das heißt, ich brauche eigentlich mehrere Sachen. Ich brauche wirklich eine lebendige Startup-Szene, in dem Fall Berlin zum Beispiel oder auch Zürich in der Schweiz, wo viele innovative Dinge entwickelt werden. Dann brauche ich größere Budgets von Konzernen und Investoren, damit sich diese kleinen Startups auch entwickeln können. Und ich brauche zwischendrin auch eben die Regulierung, die sagt, was sie will. Die sagt auch die Bedingungen, zu welchen bestimmte Entwicklungen möglich werden und so weiter. Und dann kann das in Summe ein sehr gutes und aktives Miteinander werden. Und da ist gerade Deutschland, Schweiz, Österreich und auch Liechtenstein, wenn man das mal zusammennimmt, wirklich weltweit ganz vorne mit dabei. Das ist wirklich bemerkenswert.
Das ist tatsächlich interessant. Wir hatten die Tage gerade erst ein Gespräch mit einem Kryptowährungs- und Blockchain-Experten. Der meinte zu uns, dass die einzige echte Blockchain-Anwendung bisher tatsächlich nur die des Bitcoin wäre und alles andere eher Rumspielerei. Das teilst du also nicht?
Nee, das teile ich so nicht. Also da, es gibt früher oder später wird es tausendfach Blockchain-Anwendungen geben. Ich hatte mir ja vorher schon.
Früher oder später, aber jetzt.
Okay, also kurzfristig gesehen ist Bitcoin sicherlich mit Abstand die einzige und größte Blockchain-Anwendung. Es gibt aber auch schon andere Ansätze im Unternehmenskontext, die für uns als Privatmenschen nicht zugänglich sind. Da werden begonnen, Wertpapiere hin und her zu verschieben. Da wird begonnen, Strom zu buchen und so weiter. Also es gibt schon in Deutschland, würde ich mal behaupten, so 10 bis 15 Live-Anwendungen, die aber eben im Vergleich zum Bitcoin weitaus kleiner und geringer ausfallen.
Eine habe ich letztens gelesen, eine Zeitung hat ihren Abonnenten eine Blockchain zur Verfügung gestellt, um rechtssicher Sachen ablegen zu können, habe ich letztens gelesen. Zum Beispiel, wenn der Nachbar einem mal die Einfahrt zuparkt, kann man immer Fotos machen. Dann stellt man diese in die Blockchain ein und hat Rechtssicherheit, Beweise, darüber, dass der Nachbar sich regelmäßig die Einfahrt zuschaut.
Also, ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen lapidar, aber das hat aus meiner Sicht unheimlich viel Macht, wenn man das zu Ende denkt, weil die Blockchain eben in der Lage ist, Dinge mit einem Zeitstempel zu versehen. Das muss man vergleichen mit einem Einschreiben. Ich habe heute zum Beispiel ein Einschreiben verschickt an das Deutsche Patent- und Markenamt. Das hat mich jetzt einen Brief gekostet und eine Briefmarke und ein Einschreiben, 2,50 Euro und so weiter. Und zwar ein Riesenakt, dieses eine Einschreiben zu verschicken und zu machen. Die Blockchain muss man sich so ein bisschen vorstellen als Dauereinschreiben, was quasi wirklich Sekunde für Sekunde alles mitschreibt und in die Blockchain reinspeichert, sodass gerade die Fakten, die da abgespeichert werden, auch zum Beispiel vor Gericht früher oder später verwendet werden können.
Also eine sinnvolle Anwendung eigentlich für eine Zeitung, ein Kuriosum eigentlich für die Abonnenten einer Zeitung, aber so prinzipiell in Zukunft schon denkbar.
Absolut, also das ist halt momentan, Fakt ist, das Thema Blockchain ist eine riesengroße Technologie und wird aus meiner Sicht den gesamten Finanzmarkt umkrempeln. Jede zweite Bank wird da damit auch groß zu kämpfen haben, weil die Margen wegbrechen. Aber man darf halt immer das Thema auch nicht überhöhen. Das Thema ist Stand heute wirklich in den Kinderschuhen. Also auf so einer Art Fortschrittsbalken, wie man es ja vom Computer kennt, der läuft von 0 auf 100 hoch, sind wir jetzt gerade so ein bisschen vielleicht bei 1%, also wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang. Deswegen darf man der Technologie nicht Unrecht tun, das kommt schon noch alles, aber es geht halt alles nicht von heute auf morgen.
Deswegen ist es ja auch wahrscheinlich so wichtig, dass das tatsächlich auch schon in der Bundesregierung angekommen ist, das Thema. Lass uns doch nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, dass du in dem Fintech-Rat bist. Wie gut hören denn die Damen und Herren des Fintech-Rats auf euch als Experten oder die aus der Regierung?
Also ich meine, das ist natürlich ein beratendes Gremium. Wir haben da irgendwo keine Weisungsbefugnis, das ist natürlich klar. Mhm. Aber die Treffen, die ich da miterlebt habe, das sind immer so 4 pro Jahr. Die laufen sehr konstruktiv ab, sehr vorbereitet. Die Leute von dem Ministerium, die da drin sitzen, die sind sehr offen, sehr interessiert. Die wiegeln auch nicht ab. Mein Eindruck ist auch, dass die Kompetenz in dem Ministerium jetzt gerade in den letzten 12 bis 18 Monaten wirklich sehr signifikant gewachsen ist. Die BaFin war hier der Vorreiter. Wahrscheinlich gibt es 30 bis 40 Leute bei der BaFin, die sich inzwischen gut mit dem Thema auskennen. Das ist mehr als bei manch einem Mittelständler. Bei dem Finanzministerium in Berlin gibt es vielleicht 10 oder 15, wenn ich mich nicht täusche. Kann man immer kritisieren, dass es alles noch schneller, noch toller gehen muss. Aber der Weg, der jetzt da zurückgeschritten wurde, ist jetzt wirklich nicht schlecht im internationalen Vergleich. Also die Blockchain-Technologie entwickelt sich wirklich so in dem Dachraum plus Liechtenstein wirklich gut und die BaFin und auch jetzt die Politik mit der angekündigten Blockchain-Strategie, das ist schon sehr förderlich alles. Ich kann es aber auch andersrum ein bisschen prägnanter formulieren, das Thema Blockchain, man kann das eben auch einfach nicht ignorieren. Alles, was mit Finance zu tun hat und es betrifft früher oder später wirklich jede Firma in Deutschland, weil jede Firma ein Konto hat, eine Finanzabteilung, Leasing, Factoring und so weiter, jede Firma wird früher oder später mit Blockchain in Kontakt kommen. Auch wir, das Thema Libra kursierte ja jetzt vor 2 Wochen, könnten theoretisch in x Jahren mit Libra als zweiter Währung hantieren, ist alles durchaus vorstellbar und deswegen kann man die Technologie aus meiner Sicht gar nicht unterschätzen.
Man vergleicht uns ja gerne oder man guckt immer gerne nach Malta, Liechtenstein, die Gesetze gemacht haben. Aber sind Gesetze alles? Also kann man sagen oder fragen, was muss noch passieren in Deutschland, damit wir noch kryptofitter werden sozusagen? Muss man unbedingt alle Gesetze anpassen oder sind unsere Gesetze nicht gut genug dafür, auch solche Technologien zu tragen und nach vorne zu bringen?
Also ich glaube, dass Stand heute wirklich ein tolles Ökosystem in Deutschland und auch vor allem in den deutschsprachigen Ländern entstanden ist. Das ist wirklich bemerkenswert. Jetzt braucht es aber, um zu wachsen, also so, dass diese Anwendungen auch tatsächlich Realität werden können, braucht es schon staatliche Eingriffe kleinerer Art, dass bestimmte Gesetze angepasst werden. Zum Beispiel haben wir in Deutschland ja die Urkundenpflicht für Aktien. Das heißt, eine Aktie muss ein physisches Dokument haben in irgendeinem Tresor in Frankfurt. Weiß man gar nicht, wenn man bei Comdirect eine Aktie kauft zum Beispiel, aber es gibt irgendwo noch ein Stück Papier. Das ist wirklich alte Welt, das ist von vorgestern und da muss man früher oder später seitens des Gesetzgebers nachjustieren.
Guck mal da kurz, weil die Schweiz plant, ja, die Schweizer Börse will ja dieses Jahr anfangen, einen Test im Blockchain, Aktienhandel auf Blockchain-Basis und da müssen ja solche Sachen geändert werden. damit ich Aktien über eine Blockchain.
Exakt. Also das alles ist dieser große Bereich der sogenannten Entmaterialisierung von Wertpapieren, das in andere Länder aufgrund ihrer gesetzgeberischen Historie ein bisschen anders strukturiert als wir. Wir haben eben diese EU-Kundenpflicht. Aber es ist schon erkennbar, dass das Finanzministerium die Entmaterialisierung von Wertpapieren will. Da gab es auch schon erste Dokumente. Und der Plan ist, das jetzt mal zu testen im Bereich von Schuldverschreibungen. Was passiert, wenn man dort die Urkundenpflicht mal aufhebt und Blockchain ermöglicht? Exakt, da sind wir bei dem Thema Bitbond. Und ich vermute schon, dass das mal in einem kleineren Bereich mal jetzt ausprobiert wird, was dann passiert. Und wenn die Ergebnisse halbwegs positiv sind, spreche nichts dagegen, diese Entmaterialisierung noch fortzutreiben auf andere Klassen von Wertpapieren.
Das sind ja auf jeden Fall spannende Entwicklungen. Wenn wir jetzt mal auf unser Gespräch schauen, auf was du gesagt hast und auch auf deine Erfahrungen im Allgemeinen, kommen wir zu unserer letzten Frage. Wir fragen am Ende immer unseren Gast nach einer Schulnote in seinem speziellen Bereich. Was würdest du Deutschland in Sachen Blockchain geben von 1 bis 6?
Puh, das ist keine einfache Frage. Also 1 ist ja sehr gut, gell? Ja. Ich würde mal sagen, Stand heute eine 2,3.
Das ist aber schon gut.
Der beste Wert bisher. Zumindest was Blockchain betrifft.
Das war Philipp Sandner. Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.